ARD.
Grenzenlos. Geschichten für Erwachsene frei erzählt. Mit Luise Gündel.
Wenn er sang, war alles anders. Wenn er sang, dann schwiegen die Vögel in den Bäumen. Wenn er sang, dann hielt der Fluss in seinem Bett inne, um zu lauschen. Wenn er sang, dann reichten sich erbitterte Feinde die Hand. Wenn er sang, dann wurden wilde Tiere zahm. Und wenn er sang, dann weinten sogar die Steine. Wenn er sang, war alles anders. Und sein Name war Orpheus. Orpheus war kein schöner Mann. Weder war er sonderlich groß. Auch seine Schultern waren nicht besonders breit. Seine Nase nicht sonderlich kühn und seine Augen nicht allzu feurig. Und doch hätte er alle Frauen haben können. Die sterblichen Frauen drängten sich in sein Bett und die Göttinnen umwarben ihn. Und doch, Orpheus liebte nur eine. Er liebte nur sie. Dabei war sie gar nichts Besonderes. Eine Nymphe, ganz hübsch, aber nichts Besonderes. Und doch, er liebte nur sie. Sie aber wollte nicht glauben, dass jemand wie Orpheus allen anderen Frauen entsagte, nur für sie. Und doch, er liebte nur Eurydike. War sie da, dann sang er nur für sie. Er war da, wenn sie ihn brauchte. Und schließlich willigte sie ein. Sie willigte ein, seine Frau zu werden. Und dann war der Tag gekommen. Am frühen Morgen bereits machten sich die Männer an die Arbeit und schlachteten die Ziegen und Schafe und Schweine. Sie holten Feuerholz und entzündeten ein großes Feuer. Im Tempel des Hymenäus, dem Gott der Hochzeit, wurde ein Altar bereitet. Es wurden ihm Opfer dargebracht. Und die Frauen schmückten ihn mit Blumen und Früchten. Und man mischte schweren Wein in silbernen Schalen. Die jungen Frauen hatten unterdessen Eurydike geholt, ihr ein Bad bereitet und sie mit Salben geölt. Sie hatten ihr ein neues Kleid angelegt, gewebt aus dem feinsten Stoff. Sie hatten ihr Haar gekämmt, geflochten, aufgesteckt und sie mit Blüten geschmückt. Und dann zogen sie sie auf den Tanzplatz. Sie sangen und wiegten sich und tanzten. Neben dem Tanzplatz da wuchs das Gras hoch und dazwischen standen lauter duftende Narzissen. Und die Mädchen liefen von Blüte zu Blüte und pflückten sie. Eurydike pflückte eine nach der anderen. Sie fand immer eine noch schönere. Und so entfernte sie sich ein wenig von den Mädchen. Die Narzissen, sie sollten ihr Opfer für Hymenäus sein. Sie war schon fast am Wald angekommen. Da spürte sie Blicke auf sich ruhen. Ganz in der Nähe stand Aristaios, ein Hirte. Er war stets mit einem stinkenden Schaffell bekleidet. Sein Gesicht war rot und seine Augen glasig. Mit 2, 3 Schritten war er bei ihr und packte sie am Arm. Aber Eurydike entwand sich ihm, sie konnte den Wein in seinem Atem riechen. Sie entriss sich ihm und lief los, durch das hohe Gras. Immer wieder drehte sie sich um und sah nicht auf den Boden, dort, wo sie hintrat. Im letzten Augenblick sah sie, wie etwas vor ihr aufblitzte. Ha! Zu spät. Ein Schmerz durchzuckte sie. Sie stolperte und fiel. Und sie sah noch, wie ein geschmeidiger Schlangenkörper sich davonschlängelte. Eurydike rief um Hilfe. Und nur einen Moment später waren die Mädchen und Frauen bei ihr. Sie brachten Tücher und Wasser. Ein Messer ritzten die Wunde und saugten an ihr, spuckten das Blut und das Gift aus. Man holte Kräuter, legte sie darauf und betete zu den Göttern. Die Männer wandten sich um, als sie ein Aufschreien hörten. Orpheus hatte nur den Namen von Eurydike gehört. Er war herbeigelaufen. Eurydike, Eurydike! Er schob die Frauen und Männer beiseite, die sie umringt hatten. Er kniete neben ihr nieder und nahm sie in seine Arme. Ihr Gesicht war bleich. Er schüttelte sie. Ihr Atem wurde flach. Und das Blut wich aus ihrem Gesicht. Ihre Augen flackerten. Da erkannte sie Orpheus. Orpheus. Sie wisperte noch einmal seinen Namen und dann wurde ihr Leib schlaff. Das Leben wich aus ihr. Und rund um sie herum erhob sich lautes Wehklagen. In dem Moment zerriss etwas in Orpheus Seele. Orpheus war nicht bei Sinn, als er sie an sich drückte und wiegte. Er war nicht bei Sinn, als er sie aufhob, hinübertrug zum Altar und sie dort in den Blüten bettete. Er war nicht bei Sinn, als man ihm zwei Münzen in die Hand legte und er sie auf ihre Augen legte. Geld für den Fährmann, der Eurydikes Seele hinüberbringen sollte, hinüber in das Reich des Todes. Orpheus trauerte. Er sang nicht, er schwieg. Und man ließ ihm Zeit. Die Freunde versuchten ihn abzulenken und die Frauen umgarnten ihn, aber Orpheus wandte sich nur angewidert ab. Er wollte nicht essen und er wollte nicht trinken und er fand auch keinen Schlaf. Er wollte es nicht hinnehmen, dass sie dort im Reich der Schatten war, im Reich der Namenlosen und er hier auf dieser trostlosen Erde. Er wollte es nicht hinnehmen, dass er lebte und sie tot war. Er würde es nicht hinnehmen, dass sie dort in der Unterwelt war und er hier. Er würde gehen. Er würde gehen und sie zurückverlangen. Und so machte sich Orpheus auf den Weg. Er ging und ging und ging und suchte den Eingang zu den Hallen des Hades. Er fragte die, die den Tod geschaut hatten, und sie wiesen ihm eine Richtung. Orpheus wusste trotzdem nicht, wohin, und doch schritt er weiter und weiter und weiter. Da schien es ihm, als würde ihm jemand folgen, eine Gestalt. War sie bei ihm? Dann wusste er konnte Eurydike zurückholen. Wandte er sich nach ihr um, so war sie weit fort. Und so ging er und ging er und spürte ihre Anwesenheit. Seine Sandalen bekamen Löcher und seine Füße wurden wund. Und er ging und ging. Die Welt verlor an Farbe und die Pflanzen an Lebenskraft. Und dann schien es ihm, als hätte er den Eingang in das Dunkel gefunden. Bis hierhin und kein Schritt weiter. Die Gestalt war plötzlich dicht bei ihm. Er hatte sie gar nicht gehört. Er wandte sich zu ihr um. Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Kann ich mit dir gehen? Betrittst du dieses Reich, muss ich zurückbleiben. Wer in das Reich der Schatten geht, muss jede Hoffnung zurücklassen. Orpheus sah sie an, ungerührt. Er drehte sich um. Was hatte er zu verlieren? Alles, was er geliebt hatte, war fort. Alles, was er geliebt hatte, hatte er schon verloren. Und so tat er den ersten Schritt in den Eingang der Dunkelheit, in jene Welt der Schatten. Die Dunkelheit umfing ihn, umarmte ihn, als wolle sie ihn einsaugen. Er tat Schritt für Schritt, und jeder Schritt war ein Schritt in das dunkle Nichts. Er verlor die Zeit und er verlor den Raum und er verlor den Boden unter den Füßen. Er hatte nichts zu verlieren. Er ging immer weiter. Da hörte er ein Rauschen und das Rauschen schwoll an und ein Schimmer tat sich auf. Und da erkannte Orpheus das Ufer eines Wassers. Hier ergoss sich der Acheron, der Fluss des Wehklagens, in den Styx, jenen Fluss, der die Welt der Lebenden von den Toten trennt. Und dort in der Barke lagerte ein Fährmann. Da erhob sich ein Getöse. Ein Wesen hatte zu den Füßen des Fährmannes gelegen, und das war nun aufgesprungen und bellte ein heiseres Bellen. Eine grausige Kreatur, drei Köpfe, drei Mäuler und ein Leib. Kerberos, der Höllenhund. Der Fährmann Charon streckte Orpheus seine Hand entgegen. Er wollte seinen Lohn für die Überfahrt im Voraus. Aber Orpheus schüttelte den Kopf und er begann zu singen. Mit dem ersten Ton verstummte die Kreatur zu den Füßen des Fährmannes und Orpheus sang. Er sang von der Welt dort oben, von dem Licht, von den Farben des Meeres, von wogenden Weizenfeldern, von den Auen im Frühling und dem Gesang der Vögel und wie sich der Himmel verfärbte, wenn Aurora mit ihren Rosenfingern den Himmel betrat. Und der Fährmann lauschte. Er sang so schön. Er sang so göttlich. Als Orpheus geendet hatte, sagte er zu dem Fährmann, »Setz mich über.« Aber Charon schüttelte den Kopf. »Singe, singe noch einmal.« Und Orpheus sang ein zweites Mal. Er sang von den Frauen, von ihrer Schönheit und ihrer Anmut, von ihren vollen Brüsten und den Rundungen ihrer Hüften. Er sang von dem Duft ihrer Haut und dem Geschmack ihrer Lippen. Und der Fährmann lauschte. Er sang so schön. Er sang so göttlich. »Setz mich über«, sagte Orpheus, als er geendet hatte. Aber Charon schüttelte das Haupt. »Singe noch einmal, Orpheus, singe!« Und Orpheus sang ein drittes Mal. Er sang von der Liebe, von ihrer Süße und von ihrem Schmerz. Und in seinen Gesang, da mischten sich Seufzer und Schluchzer, Klagen und Weinen, und Charon, der Fährmann, lauschte. Er sang schön. Er sang menschlich. Wie langweilig, wie öde. Unzählige Male hatte er die Menschen weinen und klagen, seufzen und schluchzen gehört. Wie langweilig, wie menschlich. Die Augenlider des Fährmannes wurden ihm schwer. Sein Kopf sackte nach vorne. Charon war eingeschlafen. Leise stieg Orpheus in das Boot und ohne einen Laut setzte er über an das andere Ufer, dort in das Reich des Hades, jenem Fürsten, der über die Unterwelt herrschte. Und Orpheus trat vor den Thron des schwarzhaarigen Gottes. Seine Augen waren düster und sein Bart schwarz wie Kohle. Neben ihm saß Persephone, seine Gemahlin. Und Orpheus kniete vor ihm nieder und flehte ihn an. Er flehte ihn an, seine Eurydike zurückzulassen, sie ihm zurückzugeben, ihre Seele freizulassen, so dass sie zurückkehren könne in die Welt der Lebenden, zurück an das Licht. Aber Hades schüttelte nur den Kopf. Kein Wesen kehrt zurück aus meinem Reich. Kein Sterblicher verlässt die Unterwelt. Da sah Persephone ihren Mann an. Sie, die Tochter der Demeter, die das halbe Jahr oben auf der Erde verbrachte und doch immer wieder zu ihm zurückkehrte. Sie streckte die Hand nach ihm aus und sagte, als er sang, da spürte ich die warme Erde unter meinen Füßen. Als er sang, da roch ich den Blütenduft und ich spürte das Salz des Meeres auf meiner Haut. Ich spürte, wie die Strahlen des Helios mich liebkosten. Als er sang, dachte ich an meine Mutter. Um meiner Willen, lass Eurydike gehen. Lass sie zurückkehren in die Welt der Lebenden. Hades sah seine Gemahlin an und er spürte ihre warme Hand. Sie kehrte immer wieder zurück zu ihm und nie fragte sie um etwas. Kehre um, Orpheus. Kehre um, Eurydike wird dir folgen. Kehre um und geh voran, aber dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um und sieh nicht zurück. Und Orpheus dankte und wandte sich um. Er setzte über den Fluss Styx, ohne einen Blick zurückzuwerfen. Schritt für Schritt ging er vorbei an dem Fährmann. Schritt für Schritt ging er durch das Dunkel und es schien ihm, als könne er sie spüren. War sie da? Er zwang sich, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Es schien ihm, als könnte er ihren Herzschlag spüren, als fühlte er ihren Atem in seinem Nacken. Und mit jedem Schritt, den er tat, schien es ihm, als hörte er auch ihre Schritte. Er ging weiter und weiter und hörte ihre Schritte, hörte, wie sie strauchelte. Ohne nachzudenken wandte er sich um. Er griff nach ihr, aber seine Hand griff ins Leere. Ihre Seele entschwand in die Dunkelheit, blieb ein Schatten, eine Erinnerung. Orpheus fand den Weg zurück, hinaus in die Welt der Lebenden, aber für ihn war das Leben wertlos. Die Welt nahm wieder Farbe an, aber für ihn blieb sie fahl. Er sang, aber seine Lieder waren ohne Seele. Er lebte, aber ohne sie. Orpheus wandte sich von den Menschen ab und streifte durch die Gegend. Eines Tages aber, es war die Zeit, als die Mänaden, die wilden Weiber des Dionysos, über das Land zogen. Da fanden sie ihn. Sie rissen Orpheus in Stücke. Sie warfen seinen Schädel in den Fluss Hebrus zusammen mit seiner Leier. Und der Schädel, er tanzte auf den Wellen und sang. Er sang scheußlich, gellend, grell. Der Schädel sang so scheußlich, dass sich die Götter oben im Olymp die Ohren verstopfen wollten. Apollo erbarmte sich. Er stieg hinunter auf die Erde. Er fischte die Leier aus dem Meer und warf sie hinauf an den Himmel. Dem Kopf aber befahl er zu schweigen. Und er schwieg. Für immer. Wenn er sang, war alles anders. Wenn er sang, dann schwiegen die Vögel in den Bäumen. Und wenn er sang, dann hielt der Fluss in seinem Bett inne, um zu lauschen. Wenn er sang, dann reichten sich erbitterte Feinde die Hand. Wenn er sang, dann wurden wilde Tiere zahm. Wenn er sang, dann weinten sogar die Steine. Wenn er sang, war alles anders und sein Name war Orpheus.
Lust auf mehr? Grenzenlos. Geschichten für Erwachsene frei erzählt. Der HR2-Podcast in der ARD-Audiothek.